Im April von diesem Jahr veröffentlichte die InfoSecta, eine Fachstelle für Sektenfragen, eine Studie, die sich mit den Erziehungsverständnissen im evangelischen oder im evangelikalen, also Erziehungsverständnisse in evangelikalen Erziehungsratgebern und Kursen beschäftigte. Der Bericht erregte viel Aufsehen, denn er brachte die evangelikalen Christen, zu denen auch wir gezählt werden, unter den Generalverdacht, dass wir unsere Kinder körperlich und psychischer Gewalt aussetzen würden, dass wir sie mit körperlicher und psychischer Gewalt erziehen würden. Nun habe ich diesen Bericht gelesen und festgestellt, dass er differenzierter verfasst ist, als die Presseberichte das vermuten lassen. Der Bericht hält fest, es gibt nicht die christliche Erziehung, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze unter diesem Begriff. Mit anderen Worten, die evangelikalen Christen erziehen ihre Kinder ganz verschieden. Das haben wir auch gewusst. Aber es ist ja gut, wenn das auch noch wissenschaftlich festgehalten ist. Trotzdem bleibt im Bericht unterschwellig der Verdacht aufrechterhalten, wir würden die Kinder aufgrund unseres Glaubens bis zu einem gewissen Grad psychisch unter Druck setzen. In der Erziehung existieren zwei grundsätzliche Ausrichtungen. Bei der einen Ausrichtung versteht sich der Erzieher als Bildhauer und Handwerker. Sie sehen die Kinder als das Objekt, als ein Objekt, das geformt werden muss. Und das nennt man die Erziehung als herstellendes Machen. Die Erzieher der zweiten Ausrichtung verstehen sich als Gärtner. Das Kind ist eine Pflanze, die gehegt und gepflegt werden muss. Das nennt man die Erziehung als begleitendes Wachsenlassen. Und dieser Ausrichtung würde ich persönlich eindeutig den Vorrang geben. Und im dritten Teil komme ich nochmals auf die Erziehung zu sprechen. Nun, was Paulus, wir sind im Kolosserbrief, den Abschnitt über die Beziehungen, und was Paulus den Kolossen bezüglich der Verhaltensweisen innerhalb der Familie schreibt, ist äußerst knapp. Wir können aus diesen knappen Bemerkungen keine Erziehungsmodelle ableiten. Jeder Versuch, das zu tun, muss scheitern und überzeugt nicht. Paulus beschränkt sich auf zwei wesentliche Punkte und die wollen wir heute etwas genauer betrachten. Er schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Und den Vätern sagt er, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Das scheint auch heute noch notwendig zu sein, diese Aufforderung. Denn folgende Analyse habe ich über junge Leute gelesen. Die Jungen lieben heutzutage den Luxus. Also die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Die heutige Jugend, schlimm. Oh, Entschuldigung. Das wurde ja gar nicht über die heutige Jugend geschrieben. Es handelt sich hier um die Jugend vor 2400 Jahren. Das soll nämlich Sokrates über die Jugend gesagt haben. So wurde die Jugend in der Antike wahrgenommen. Damals war es offensichtlich auch nicht selbstverständlich, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen. Sogar Paulus schreibt Timotheus, dass es zwischen Kindern und Eltern nicht immer zum Besten steht. Die Menschen werden ihre Mitmenschen beleidigen und ihren Eltern nicht gehorchen. Ungehorsam gegenüber den Eltern ist für Paulus ein Ausdruck der Entfremdung von Gott Und deshalb legt Paulus Wert darauf, dass sich die Beziehung in christlichen Familien zwischen Eltern und Kindern anders entwickelt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Paulus fordert also die Eltern, also nicht die Eltern dazu auf, die Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Er spricht hier nicht zu den Eltern, er spricht hier zu den Kindern. Nicht, dass Paulus die Aufgabe, das nicht als eine Aufgabe der Eltern sieht, dass sie die Kinder erziehen sollen, aber hier spricht er zu den Kindern. Und wenn Paulus hier direkt zu den Kindern spricht, kann das nichts anderes bedeuten, als dass es sich hier um ältere Kinder handelt, Kinder, die bewusst Jesus nachfolgen und bereits in einer gewissen Weise eigenständig sind. Sie sollen sich nicht von den Verhaltensweisen in der Gesellschaft beeinflussen lassen, vielmehr sollen sie sich in der Beziehung zu ihren Eltern so verhalten, wie es Gott gefällt. Sie sollen bedenken, dass es bei dem Gehorsam gegenüber den Eltern um etwas viel Größeres geht, als einfach nur, dass sie gehorcht hätten. Er meint nämlich, daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Daran hat der Herr Freude. Damit machen sie also Gott eine Freude, wenn sie ihren Eltern gehorchen. Das kann man natürlich sofort sagen, ja, da haben wir es ja genau. Jetzt haben wir genau noch diesen Überdruck von Gott, den man auf die Kinder setzt. Aber wir müssen uns auch fragen, warum freut sich Gott überhaupt? Über was freut sich denn Gott, wenn Kinder gehorchen? Und mit großer Wahrscheinlichkeit freut sich Gott darüber, wenn Kinder gehorchen, weil das ein gutes Zeugnis in der Öffentlichkeit gibt, wenn Kinder ihren Eltern gehorsam sind. In jeder Kultur empfinden es die Menschen stoßend, wenn Kinder ihren Eltern nicht gehorchen und sie verachten. Egal wie verwerflich eine Gesellschaft lebt, sie finden das stoßend. Und die Christen sollen an diesem Punkt einen Unterschied machen. Die Menschen sollen erkennen können, dass es bei den Christen anders funktioniert. Dass Christen so leben, wie sie es eigentlich selber für richtig halten würden. So, wie sie sich das vorstellen würden. Und sie werden sich darüber wundern, wenn sie sehen, dass die Kinder, die Jesus nachfolgen, den Eltern tatsächlich gehorsam sind. Die Leute werden nicht über die Christen spotten können. Seht doch einmal die Christen an. Ihre Kinder sind genauso ungehorsam wie alle anderen. Dabei sprechen sie von Friede, Freude und Barmherzigkeit. Einer soll den anderen höher achten. Und was sehen wir? Ihre Kinder gehorchen nicht. Nein? Sie können nicht spotten, wenn sie nämlich sehen, wie die Kinder sich ihren Eltern gegenüber verhalten, werden sie verwundert sein. Sie werden zur Kenntnis nehmen und staunen, welche Kraft im Evangelium liegt. Sie werden staunen, dass diese Kinder nicht unter Gewaltandrohung gehorchen, sondern freiwillig und aus innerer Überzeugung. Das ist manchmal erstaunlich. Ich habe auch festgestellt, auch bei unseren Kindern, in unserer Familie ist ja das so ein bisschen, sind ja nicht alle Christen in unserem Sinn. Und wir sind als Eltern auch immer unter den Verdacht gekommen, dass wir die Kinder irgendwie halt ein bisschen pushen oder und dann wurden dann auch den Kindern direkt so Fragen gestellt, weil sie herausfinden wollten, ob sie jetzt von uns gedrängt werden oder ob sie das wirklich selber wollen. Und sie wollten das dann immer selber, warum auch immer. Aber das verwundert oft die Leute, dass man das als freiem Willen macht. Und darüber freut sich Gott, er freut sich über das gute Zeugnis, das dadurch entsteht. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen für das Evangelium interessieren. Paulus geht es meistens nicht um die effektive Verhaltensweise, sondern um das Zeugnis für das Evangelium. Und Gott freut sich, wenn ein gutes Zeugnis da ist, weil dann die Menschen aufhorchen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie nach ihm fragen. Doch als freiheitsliebende Schweizer bleiben wir bei einer kleinen Bemerkung hängen, die uns zu schaffen macht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. In allem. Meint das wirklich in jeder Hinsicht? Alles, was meine Eltern verlangen, soll ich tun? Und muss ich meinen Eltern gehorchen, solange sie leben? Ich meine, dass der Gehorsam gegenüber den Eltern an Bedeutung verliert, wenn ein Kind die Eltern verlässt, so wie das Gott seit der Schöpfung vorgesehen hat. Man verlässt die Eltern dann nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und man bildet ein neues Lebensumfeld. Und im Epheserbrief bringt Paulus den Gehorsam gegenüber den Eltern mit dem 5. Gebot in Verbindung: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und mit dem Gehorsam zeigen die Kinder also, dass sie ihre Eltern ehren und ihnen mit Respekt begegnen. Und in diesem Sinn, verstanden, sind wir auch dann, wenn wir die Eltern verlassen haben, angehalten, die Eltern weiterhin zu ehren. Und das kann auch bedeuten, dass wir, wenn es nötig wird, für unsere Eltern sorgen. Und wie wichtig Gott dieses 5. Gebot ist, zeigt sich darin, dass das erste Gebot ist, das mit einem Versprechen verbunden ist. Und das Versprechen lautet: Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Noch bleibt die Frage, wie weit der Gehorsam geht. Was können die Eltern von mir verlangen? Das kann ich euch nicht beantworten. Es gibt dazu keine festen Regeln. Alle Beziehungen sind komplex und verschieden. Aber ich kann euch ein Prinzip aufzeigen, das für jede Beziehung beigezogen werden kann. Das Prinzip lautet folgendermaßen: Wir sollen uns gegenüber unseren Eltern so verhalten, dass die Menschen erkennen können, dass wir unsere Eltern ehren. Das soll die Gesellschaft erkennen können. Und jede Gesellschaft und jede Kultur hat hier eben andere Mechanismen, wie man das erkennt. Und deshalb ist es die Weisheit Gottes, dass er nicht einfach so quasi ein Reglement aufgestellt hat. Sondern ich muss mich fragen, wie nimmt meine Umgebung das wahr, wie ich meinen Eltern begegne? Nehmen sie das wahr und denken: Oh, das ist erstaunlich, mit welchem Respekt hier mit den Eltern umgegangen wird. Und warum sollen wir das fragen? Damit geben wir ein gutes Zeugnis für das Evangelium ab. Wir sind als Christen glaubwürdig und dadurch wird das Evangelium nicht in Verruf gebracht. Und darüber freut sich Gott. Das ist also das Prinzip. Wie wir diesen Gehorsam auch immer definieren, eines ist gewiss: Wir haben ein großartiges Vorbild für den Gehorsam, nämlich Jesus selbst. Jesus erniedrigte sich im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus selber hat diesen Gehorsam gelebt. Nun hat Paulus noch eine Ermahnung für die Väter. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Im Grundtext heißt es, die Väter sollen die Kinder nicht reizen, sie sollen sie nicht provozieren. Männer in der damaligen Gesellschaft neigten dazu, ihre Kinder zu überfordern, Erwartungen an sie zu richten, die sie ihrem Alter entsprechend nicht erfüllen konnten. Und wir können gut verstehen, wie frustrierend es ist, wenn von uns Leistungen und Verhaltensweisen gefordert werden, die wir mit größter Anstrengung nicht erfüllen können. Wir wollen, aber wir können nicht. Früher oder später werden wir einfach resignieren. Je nach Temperament werden wir aggressiv oder depressiv. Wir merken einfach, das reicht nicht. Ich kann machen, was ich will. Oder wie es Paulus sagt, mutlos. Warum soll ich mich anstrengen, wenn ich es eh nie richtig mache? Überforderte Kinder verlieren ihr gesundes Selbstbewusstsein. Sie werden unsicher und trauen sich selbst nichts zu. Väter müssen nachgeben, dass sie ihre Pflanzen und ihre Pflanze nicht zertreten, sondern wie ein Gärtner dafür sorgen, dass die Pflanze wächst und gedeiht. Den Kindern in ihrer Entwicklung zu helfen, bedeutet aber nicht, dass wir keine Erwartungen an sie haben dürfen. Wenn wir Kinder fördern wollen, müssen wir sie fordern, das ist ganz klar. Aber wir müssen sie ihrer Entwicklung entsprechend, ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten fordern. Auffällig ist hier, dass Paulus nichts zu den Müttern sagt. Das macht er ein bisschen stutzig. Machen die Mütter einfach alles richtig? Vielleicht. Sag jetzt da nichts dazu als Mann, sonst habe ich noch ein Problem. Vielleicht. Jedenfalls gibt es bei den Müttern keinen geschlechtsspezifischen Punkt, wo man sagen kann, das ist generell, müssen die Mütter an diesem Punkt aufpassen. Bei den Vätern offenbar ist das so. Jedenfalls hat Paulus keinen Punkt, den er gegenüber den Müttern erwähnen muss. Remo Largo, ein Erziehungsexperte, gibt in einem Interview einen interessanten Hinweis. Er sagt, mir ist keine Kultur in der Vergangenheit bekannt, in der nicht eine autoritäre Erziehung geherrscht hatte. Die autoritäre Erziehung war überwiegend von den Männern bestimmt. Die Mütter haben wohl zu allen Zeiten mehr kind- und beziehungsorientiert erzogen. Wenn Largo recht hat, und ich würde dem mal so zustimmen, er ist wirklich ein Experte, dann müssen wir doch Paulus zugestehen, dass seine Ermahnung an die Väter in jener Zeit sehr fortschrittlich war. Und für die Väter sehr herausfordernd. Und gegenüber den Ephesern ergänzt Paulus die Aufforderung an die Väter: Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Das Vorbild für die Zurechtweisung und Ermahnung ist Gott selbst. Väter sollten sich am Wesen Gottes ein Beispiel nehmen, ihr Vorbild. Und über diesen Herrn schreibt David in einem Psalm: Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Nun möchte ich noch drei kurze Gedanken zur Erziehung anfügen, weil ihr das vielleicht erwartet habt bei diesem Thema. Es sind drei kurze Gedanken, die, ich hoffe, hilfreich sein können. Es sind eigentlich keine praktischen Tipps, sondern es sind Grundüberzeugungen, die ich für hilfreich erachte in der Erziehung. Das erste ist, Kinder sind Persönlichkeiten. Jedes Kind besitzt seit der Zeugung eine einzigartige Persönlichkeit. Es ist die Aufgabe der Eltern, dem Kind zu helfen, seine Persönlichkeit zu entfalten. Und damit das möglich ist, müssen wir den Kindern helfen, in dieser Welt zurechtzukommen. In der Welt, in der sie jetzt leben, nicht in der Welt, in der ich groß geworden bin. Wie es damals war, wo es noch kein iPhone gab, kein Internet, kein Telefon. Sondern unsere Kinder müssen jetzt in dieser Zeit leben. Sie müssen das jetzt lernen und wir müssen ihnen helfen, in dieser Welt zu leben und nicht in der Welt, in der wir groß geworden sind. Wir müssen ihnen helfen bei der Entwicklung ihres Charakters. Wir zeigen ihnen, wie man Verantwortung übernimmt und so weiter und so fort. Das könnt ihr in vielen guten Erziehungsbüchern nachlesen. Das Kind soll sich seiner eigenen Persönlichkeit entsprechend entwickeln können. Erzieher sind wie Weinbauern, die eine Rebe pflegen. Da muss mal was abgeschnitten werden, da muss mal was hochgebunden werden, weiß ich, was man alles an dieser Rebe macht, dass sie zu vollen Reife kommt. Aber was der Weinbauer nie machen kann, er kann nie diese Rebe so behandeln, dass am Schluss eine andere Traubensorte da dran hängt. Die Traubensorte bleibt immer dieselbe. Er bringt einfach diese Sorte zur Entfaltung und so sollen wir das auch mit unseren Kindern tun. Und Kinder orientieren sich an Vorbildern. Egal welches Erziehungsmodell wir anwenden, den größten Einfluss auf unsere Kinder übt unser Vorbild aus. Wir können die besten Erziehungsmethoden anwenden, wenn unser Leben eine andere Sprache spricht, werden die Kinder unser Vorbild besser verstehen, als das, was wir theoretisch vertreten. Das ist ganz wichtig für die Erziehung im Glauben. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass die Erziehung im Glauben wesentlich über das Vorbild der Eltern geschieht. Es ist gut, wenn wir unseren Kindern helfen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Aber es ist viel wichtiger, dass die Eltern so leben, dass das die Kinder an uns ablesen können. Was nützt das, wenn ich die Kinder anhalte zum Beten und den Vater sehen sie nie beten? Was nützt es, wenn wir von der Liebe Gottes sprechen und Eltern haben nur immer Krach miteinander? Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass die geistliche Erziehung im Wesentlichen, nicht nur im Wesentlichen, über die Vorbilder läuft. Und die Gemeinde und die Jugendarbeit sind hilfreiche Miterzieher, die den Kindern helfen, einmal aus eigenem Antrieb den Glauben ihrer Eltern anzunehmen und Jesus nachzufolgen. Und als drittes, liebevolle Beziehung ist das wichtigste Grundbedürfnis eines jeden Kindes. Das steht nicht in einem christlichen Erziehungsbuch, das ist ein allgemein anerkannter Grundsatz. Das wichtigste Grundbedürfnis, das ein Kind hat, ist liebevolle Beziehung. Wir können viele Fehler machen in der Erziehung, das machen wir auch. Unsere Kinder werden trotz allen Fehlern, die wir machen, merken, ob wir sie lieben. Sie werden uns abspüren, ob wir sie lieben, weil sie unsere Kinder sind, oder ob wir sie erst dann lieben, wenn sie das tun, was ich gern möchte, dass sie es tun. Kinder merken, ob wir sie lieben, weil sie zu uns gehören, ob wir sie lieben, oder ob wir sie lieben, weil sie irgendetwas tun. Und viele Erwachsene kämpfen ihr Leben lang, bewusst oder unbewusst, um die Anerkennung ihrer Eltern. Sie machen Karriere. Warum? Weil sie die Anerkennung und die Zuneigung ihrer Eltern gewinnen wollen. Es gibt viele Schicksale, die es nicht geschafft haben, diese Zuneigung zu bekommen. Es ist unglaublich faszinierend, wie wichtig das Menschen ist, von ihren Eltern Anerkennung zu bekommen und Liebe. Und als Christen müssen wir darauf achten, dass wir unseren Kindern nicht mehr Zuneigung zeigen, wenn sie unseren Glauben teilen und viele geistliche Erkenntnisse weitergeben. Natürlich ist das sehr erfreulich, aber unsere Kinder müssen auch wissen, dass wir sie genauso lieben. wenn sie uns kritische Fragen über unseren Glauben stellen und wenn sie zu anderen Schlussfolgerungen kommen, als wir kommen würden. Wenn Kinder realisieren, und das merken Kinder schnell, dass sie von den Eltern besonders viel Aufmerksamkeit und Liebe erhalten, wenn sie sich mit geistlichen Dingen beschäftigen, dann wird das Kind diesen Weg einschlagen, um sein Bedürfnis nach Liebe zu stillen. Der kindliche Glaube wird dann unbewusst ein Mittel zum Zweck. Ich bete, da haben mich meine Eltern ganz lieb. Und wenn ich einmal nicht bete, dann haben sie mich nicht mehr so lieb. Also ich bete jetzt lieber. Dann wird das ein Mittel zum Zweck. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass wir sie lieben. Einfach, weil sie unsere Kinder sind. Und so kann sich ein Kind auch in geistlicher Hinsicht gesund entwickeln. Was noch lange keine Garantie ist dafür, dass es einmal Jesus nachfolgen wird. Das muss jedes Kind selber einmal die Entscheidung treffen. Da können wir können das höchstens ein bisschen begünstigen, aber die Entscheidung trifft jedes Kind selber. Natürlich kann man zu diesem Thema noch vieles sagen. Paulus hat sich gegenüber den Kolossen auf zwei Punkte beschränkt. Die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen und die Väter sollen ihre Kinder nicht überfordern. Unser Vorbild für die Erziehung ist und bleibt Gott selbst und Paulus ist begeistert von Gott als Vater. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Nehmen wir also Gott zum Vorbild, denn er ist gnädig und barmherzig, er ermutigt. Gott setzt aber auch Grenzen und ergreift Maßnahmen, wenn diese Grenzen überschritten werden. Es ist normal, das möchte ich allen Eltern sagen, wenn wir als Eltern in der Erziehung nicht mehr weiter wissen. Es ist normal, wenn wir an den Anschlag kommen. Es ist normal, dass wir nicht einfach Rezepte greifbar haben. Warum? Weil Kinder dermaßen verschieden sind. Und weil Ehen dermaßen verschieden sind. Alles ist original. Und es gibt nicht einfach immer für jedes Problem ein Patentrezept. Und jedes Kind ist anders. Das sehen wir, spätestens wenn man das zweite Kind hat, merkt man, dass jedes Kind anders ist. Also die besten Erzieher sind die, die keine Kinder haben und die, die ein Kind haben, das sich gut entwickelt. Das sind die besten Erzieher, weil die wissen genau, wie man es macht. Und die, die zwei, drei Kinder haben, die merken, oh, bei dem hat das genützt, beim anderen wieder nicht. Was soll ich jetzt machen? Das reagiert jetzt anders, als es im Buch steht. Erziehungsbuch war es anders, jetzt habe ich das gemacht, jetzt funktioniert das wieder nicht. Es ist nicht wirklich einfach. Und wir stehen oft an. Wir wissen oft nicht weiter. Was ist jetzt das richtige Verhalten? Wie können wir jetzt das Kind wirklich fördern? Wo müssen wir Maßnahmen ergreifen? Aber Gott möchte uns helfen. Er möchte uns die Weisheit schenken, in der Situation die richtige Verhaltensweise zu erkennen. Wir müssen einfach genug demütig sein, ihn darum zu bitten. Im Jakobusbrief steht, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Das finde ich faszinierend. Und ihr könnt nicht sagen, das funktioniert nicht, wenn ihr es nicht ausprobiert habt. Das kann man nur sagen, wenn man es nicht ausprobiert. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass das funktioniert. Und was toll ist, was Gott sagt, ich mache keine Vorhaltungen. Also wenn ich jetzt komme und sage, oh Herr, ich habe jetzt mit meinem Kind, ich weiß nicht aus noch ein, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Und Gott sagt, du bist auch noch einer. Keine Ahnung hast du. Jetzt hast du schon zwei Erziehungsbücher gelesen, weißt immer noch nicht, wie es läuft. Er macht mir keine Vorhaltungen. Ist doch wunderbar. Wir haben noch immer Angst, dass wenn wir Fragen stellen, dass uns Vorhaltungen gemacht werden. Wie kannst du überhaupt? Nein, Gott macht uns keine Vorhaltungen. Er hilft uns. Er macht uns nicht die Vorhaltung, warum weißt du das nicht nach 20 Jahren? Sondern er schenkt die Weisheit. Wir müssen nur genug demütig sein. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater, du bist das Vorbild für einen guten Vater. Du bist barmherzig, gnädig, heilig und gerecht. Und bei dir können wir sehr viel lernen. Und ich danke dir, dass das Menschenbild, das uns begegnet in der Bibel, immer von dem geprägt ist, dass du den Einzelnen in seiner Persönlichkeit ernst nimmst und respektierst. Und nicht mehr und nicht weniger möchtest du, dass wir das tun. Und hilf uns Eltern auch immer wieder, die Kinder zu unterstützen, sie zu fördern. Dass wir wie Weinbauern ihnen helfen, dass sie zur Entfaltung kommen. Und wir sind dir auch dankbar, wenn du unseren Kindern nachgehst, die dich noch nicht kennen, dass du ihre Herzen berührst. Auch wenn wir viele Fehler gemacht haben, dass nicht unsere Fehler ihnen den Weg zu dir zumachen. Öffne du ihre Herzen. Du bist gnädig und barmherzig. Und erbarme dich. Wir beten dich an und danken, dass du ein liebender Vater bist. Und dass du auch bei uns dran bist und uns erziehst, damit wir ans Ziel kommen. Damit auch unsere Persönlichkeit, unser Charakter reifen kann. Wir beten dich an. Amen.